Willkommen zum Otto Affer Sex Podcast. Heute besprechen wir kein Hörspiel und auch kein Buch, sondern einen Film, und zwar meinen Lieblingsfilm aus den 80ern, Wargames Kriegsspiele aus dem Jahr 83. Ich habe es in einem früheren Podcast schon mal kurz angedeutet. Es war der erste Film, den ich auf Videokassette hatte, zumindest mittelbar. Grüße gehen raus an Christian, ein Klassenkamerad. Der hat mir den Film nämlich
aus dem Fernsehen
aufgenommen in den 80ern. Und ich sehe auch heute noch sein Wohnzimmer vor meinem geistigen Auge, wie wir auf dem Boden liegen und uns den Film anschauen. Ein paar Jahre später haben wir dann selber einen Videorekorder bekommen, also meine Eltern haben einen gekauft. Dann konnte ich mir den Film selber aufnehmen. Es gibt auch noch eine zweite Version von Wargames viele, viele Jahre später, die ich persönlich nicht gesehen habe. Ich bin bei so Dingen immer sehr vorsichtig, weil ich will mir meine guten Erinnerungen nicht kaputt machen. Aber jemand anders hat den Film gesehen. Hallo Heike.
Hallo Marc. Über den zweiten Teil von Wargames werde ich am Ende ein bisschen was erzählen. Den habe ich mir nämlich tatsächlich angeguckt. Aber jetzt soll es erstmal um das Original gehen, aus dem Jahr 1983, wie du ja schon gesagt hast. Ich starte einfach mal mit den allgemeinen Fakten. Das Drehbuch stammt von Walter Parks und Lawrence Lasker. Regie hat John Bradham geführt. Und die beiden Hauptdarsteller sind Matthew Broderick und Ally Sheedy. Da ich mich jetzt in 80er-Jahre-Filmen nicht wirklich auskenne, sagt mir keiner der genannten Namen was. Den einzigen Fun-Fact, den ich während der Recherche gefunden habe und der mit unserem normalerweise ja Hörspiel-Podcast wieder eine Verbindung herstellt, ist, dass der Name von der Maiden in diesem Film auftaucht. Allerdings nicht Andreas, sondern sein großer Bruder Tonio von der Maiden synchronisiert hier eine ganz kleine Nebenfigur. Der Film war für 3 Oscars nominiert. Ton, Kamera und Originaldrehbuch. Gewonnen hatte anscheinend aber keinen davon. Die Spielzeit ist ungefähr 100 Minuten und erzählt wird die Handlung von, ich schätze mal, ungefähr 2 Wochen, wobei die Haupthandlung sich auf knapp 3 Tage beschränkt. Der Film startet mit einer ziemlich dramatischen Szene. Man sieht ein Auto, das sich durch einen Schneesturm kämpft, Sicht nahe Null. 2 Männer in dicken Winterjacken steigen aus, retten sich mehr oder weniger in ein einsam stehendes Haus. Es ist so ein typisches Haus, wie man es aus US-Fernsehserien kennt. Wenn man durch die Haustür kommt, steht man direkt mitten im Wohnzimmer. Es stellt sich aber raus, das Ganze ist gar kein echtes Haus. Es ist nur ein getarnter Eingang zu einer Militäranlage. Durch eine Spiegeltür hinten in diesem Fake-Wohnzimmer gelangen die 2 Leute nämlich in eine unterirdische Bunkeranlage, müssen sich an verschiedenen Sicherheitsstationen ausweisen und es ist jetzt die Rede von Wachablösung. Schlussendlich kommen die beiden Soldaten, denn nachdem sie ihre dicken Jacken ausgezogen haben, kommen jetzt auch Uniformen zum Vorschein. Nachdem sie also im Kontrollraum jetzt angekommen sind, sieht man, der ist relativ klein, vollgestopft mit irgendwelchen Computerterminals, Bildschirmen, gerade noch, dass so 2 Stühle reinpassen. Und die Männer fangen an, sofort irgendwelche Schalter umzulegen, Checklisten abzuarbeiten. Und man sieht auf einem Kontrollbildschirm auch irgendwelche Raketen. Also kann man jetzt annehmen, dass man sich irgendwie in einem NASA-Kontrollzentrum oder sowas befindet. Es stellt sich allerdings raus, dass wir uns hier nicht im Weltraumprogramm befinden, sondern in der militärischen Abteilung, die Raketen betreibt. Auf einer Schalttafel blinkt irgendwann ein rotes Lämpchen auf. Der eine Soldat wird auch schon etwas nervös. Er hat hier einen Giftstoffalarm. Aber sein Vorgesetzter beruhigt ihn, ist erstmal ganz gechillt und meint, tipp mal mit dem Finger gegen das Lämpchen. Und als er das macht, hört es auch wieder auf zu blinken. Damit hat sich der Giftstoffalarm dann auch schon wieder erledigt. Wir sehen hier also schon in der ersten Szene, wie viel Vertrauen man irgendwie in diese Frühwarnsysteme haben kann, soll, muss. Die Zeit vergeht. Die Soldaten schieben halt ihren Dienst, was sie auch immer da in ihrer 24-Stunden-Schicht für Aufgaben haben. Und irgendwann ertönt eine Lautsprecherdurchsage. Eine Alpha-Rot-Nachricht wird durchgegeben. Jetzt macht sich dann doch Hektik breit. Es wird deutlich, dass es offenbar ein echter Alarm ist, dass die Männer in diesem Raketensilo gerade einen Abschussbefehl erhalten haben. Sie müssen ihre Atomraketen scharf machen und abschießen. Es gibt dann einen mehrstufigen Validierungsprozess. In irgendeinem Tresor werden versiegelte Umschläge rausgenommen, geöffnet, irgendwelche Codes verglichen. Und ja, das, was Sie hier gerade telefonisch bekommen haben, ist der Code, der vor Ort in Ihrem Safe gelagert ist. Damit haben Sie einen bestätigten Abschussbefehl und Sie starten Countdown 60 Sekunden bis zum Start Ihrer Atomrakete. Der Captain fängt tierisch an zu schwitzen und will sich jetzt dann doch nochmal telefonisch rückversichern. Ist das da jetzt wirklich ein Abschussbefehl? Als wir hier vor, keine Ahnung, 8 Stunden angekommen sind, war die Welt in Ordnung. Warum ist hier jetzt in den letzten Minuten offenbar der 3. Weltkrieg ausgebrochen? Der Untergebene widersetzt sich, sagt, das ist gegen die Vorschriften. Wir haben hier einen Abschussbefehl, den müssen wir ausführen. Der Captain will trotzdem erstmal noch mit einem Menschen reden, bevor er hier 20 Millionen Leute um die Ecke bringt. Aber er erreicht im Kontrollzentrum oder bei seinen Vorgesetzten niemanden mehr. Möglicherweise ist dieses Zentrum schon zerstört worden. Also fahren die beiden fort mit ihren Vorbereitungen, stecken irgendwelche Schlüssel in die dafür vorgesehenen Öffnungen und der Countdown läuft runter. Wir müssen jetzt den Schlüssel umdrehen und damit endgültig das Startsignal geben. Aber der Captain schafft es einfach nicht. Er sagt, das ist nicht plausibel, ich kann hier jetzt nicht auf den Knopf drücken und Atomraketen losschicken, ohne dass ich mit irgendjemandem gesprochen habe. Sein Untergebener zieht seine Dienstwaffe, richtet sie auf seinen Captain und sagt, dreh jetzt gefälligst den Schlüssel. Und in dieser uneindeutigen Situation blendet die erste Szene jetzt um.
Jetzt beginnt der Film. Die Bildunterschriften laufen mit den Namen der Schauspieler. Das Ganze unterlegt durch Musik. Ich bin kein so besonders großer Fan von Musikuntermalungen. Ich mag in Filmen eigentlich eher Szenen, Handlung und Gespräch und ich will kein Musical sehen. Hier ist es zusätzlich auch noch ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was wir kurz zuvor gesehen haben. Die Musik ist, mir kommt so vor, wie eine fröhliche Militärparadenmusik, als ob in der Welt alles in Ordnung ist. Und kurz zuvor haben wir doch gesehen, dass Raketen abgeschossen werden sollten. Wenn man den Film jetzt nicht kennt, ist es hier auch unklar, wie die zeitliche Reihenfolge ist. Vielleicht ist das ein Film, der erzählt wird, in dem das Ende vorab erzählt wird und dann kommt 7 Tage zuvor. Das blieb mir hier jetzt aber unklar. Insofern ist das eine sehr seltsame Musik, vielleicht aber auch einfach nur ein Gegenentwurf. Vielleicht wissen die Leute hier noch gar nicht, dass die Welt gerade am Untergehen ist. Auf jeden Fall landet hier jetzt ein Hubschrauber. Wir erfahren, das ist eine Militärbasis, das sogenannte Combat Operations Center. 2 Männer steigen aus, werden mit einem Jeep in den Berg gefahren. Auch hier wieder halb Meter dicke Metalltore. Und wir kommen in einer riesig großen Kommandozentrale an, mit erhöhtem Podest, dutzende riesige Bildschirme, auf denen stilisierte Landkarten zu sehen sind, irgendwelche Texte, sieht aus wie Analysen. Dann blendet es um in einen Besprechungsraum und wir erfahren jetzt, was Sache ist. Anwesend sind der General, der Befehlshaber dieses militärischen Stützpunkts, eine Assistentin, 2 Männer, die gerade angekommen sind, das sind Berater des amerikanischen Präsidenten, und ein Mann namens McKittrick. Die Silo-Bunker-Szene vom Beginn mit dem Abschuss war nämlich nur ein Test. Das wussten die Leute nicht. Man wollte herausfinden, ob im Ernstfall jeder auch auf den Knopf drückt und die Raketen in den Himmel schießt. Heraus kam, dass etwa 1/5 der Männer sich geweigert haben, obwohl sie nicht wussten, dass es sich hier nur um eine Übung handelt. Der General hat jetzt angeordnet, dass die psychologischen Tests, wen man in die Silos steckt, wer also diese Abschussbefehle entgegennimmt, verändert werden, sodass man nur Männer nimmt, die im Ernstfall auch auf den Knopf drücken. Aber die beiden Männer vom Präsidenten sind damit nicht so ganz zufrieden. Und jetzt kommt McKittrick mit seinem Vorschlag. Denn er ist der Meinung, Männer in den Silos sind Fehlerquellen, er will das Ganze ersetzen durch Relais. Die oberste Entscheidung bleibt natürlich bei den Menschen, in dem Fall beim Präsident, bei den Stabschefs. Aber wenn dort mal entschieden wurde, wir schießen unsere Raketen ab, dann muss das auch nach unten durchgehen und dann möchte man keine fehleranfälligen Menschen mehr haben. Der General ist völlig gegenteiliger Meinung, er traut diesen Siliziumchips nicht. Es gibt dann eine kleine Führung und wir kommen in einen Raum mit einem riesigen Quader, 1 Meter hoch, ganz viele Lampen, mit dem Buchstaben WOPR. Das sind Buchstaben, die habe ich mir auch Jahre, nachdem ich den Film das letzte Mal geschaut habe, immer noch gemerkt. Wopper, das gehört irgendwie zu Wargames. Das ist einer der Supercomputer hier in diesem militärischen Stützpunkt. Und dieser Wopper hat die spezielle Aufgabe, den Dritten Weltkrieg durchzuspielen. Kriegsspiele, der Titel des Films. Er simuliert Reaktionen der Amerikaner auf Reaktionen der Russen, deren Reaktionen auf andere Reaktionen, benutzt alle Daten, die man weltweit über Truppenbewegungen, Wetter und was weiß ich auch sonst noch alles finden kann und simuliert immer wieder den Dritten Weltkrieg durch, sodass im Ernstfall man quasi schon einen fertigen Plan hat, wie man reagieren soll, was in dieser aktuellen Situation die höchste Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hat, im Sinne von die Amerikaner überleben. Die beiden Berater des Präsidenten sind beeindruckt und sie wollen dem Präsidenten empfehlen, McKittricks Vorschlag durchzuführen, sprich, dass in Zukunft nur noch Relais in den Silos die finalen Abschussbefehle ausführen und die Raketen scharf machen.
Jetzt blendet der Film wieder um und nach gut 13 Minuten kriegen wir jetzt zum ersten Mal den Hauptdarsteller Matthew Broderick zu Gesicht. Vorher gibt es noch ein Schnittbild, in dem die Space Needle gezeigt wird. Wir wissen also, der Film spielt hauptsächlich in Seattle. David befindet sich gerade in einer Spielehalle und spielt ein Videospiel. Keine Ahnung, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Auf dem Gerät steht Gallagher. Auf dem Monitor sieht man natürlich nicht besonders viel. Es ist ein dunkler Monitor, irgendwelche Pixel fliegen durch die Gegend. Anscheinend muss David irgendwelche Raumschiffe abschießen. Es ist offenbar gerade Mittagspause in der Schule. Jedenfalls realisiert David irgendwann, oh, ich müsste mal wieder zurück zur Schule. Das laufende Spiel übergibt er einem Pimpf, der da gerade rumsteht und ihn bewundert hat, wie gut er mit diesem Videospiel umgehen kann. Und David läuft zurück zur Schule, kommt trotzdem zu spät zu seinem Biologiekurs, wo gerade der Lehrer die Ergebnisse des letzten Tests verkündet. David bekommt zwei zusammengeheftete Seiten zurück, auf denen unübersehbar auf der ersten Seite ein riesengroßes F prangt. Er hat also in seinem letzten Biotest eine 6 kassiert. Das gleiche Schicksal ereilt auch Jennifer, die in der Reihe vor ihm sitzt, die sich für Biologie offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Sie tuschelt die ganze Zeit mit ihrer Sitznachbarin, kichert durch die Gegend und hat anscheinend von dem, was sie hier in diesem Kurs lernen soll, überhaupt keine Ahnung. David macht jetzt auch noch eine unverschämte Bemerkung, erntet damit wieder Kichern bei den Mädchen, aber der Lehrer hat jetzt genug von ihm, wirft ihn raus und schickt ihn, kommt jetzt nicht so genau raus, zum Direktor oder zum Schulpsychologen. David meldet sich jedenfalls im Sekretariat und meint, ich bin hier, um mit Mr. Kessler über meine Verhaltensauffälligkeiten zu reden. Und die Sekretärin kennt das auch schon, kommentiert nur mit schon wieder. Und David, ja, ich weiß ja auch nicht, was der mir jetzt noch erzählen soll. Aber die Sekretärin lässt ihn weiter vor in den Wartebereich vor dem Büro von Mr. Kessler. Und jetzt stellt sich raus, das Ganze war nur Taktik von David. Denn in diesem Wartebereich steht auch ein Computer. Das ist wahrscheinlich der Arbeitsplatz der Sekretärin, die im Moment in der Pause aber mit anderen Schülern zu tun hat. Das sieht aus wie so ein Polizeitresen. Und im Hinterzimmer davon ist praktisch der Durchgang zum Büro von Mr. Kessler. Dort, außer Sicht der Sekretärin, die jetzt sowieso beschäftigt ist, wartet David also. Und in einem unbeobachteten Moment zieht er die Tastaturschublade von dem Rechner raus und weiß, dass unter der Tastatur ein Zettel klebt, so ein kleines Post-it, wo das aktuelle Passwort für den Schulcomputer aufgeschrieben ist. Auf diesem Post-it sind jetzt mehrere Wörter untereinander aufgeschrieben. Alle bis auf das unterste sind durchgestrichen. Und die Passwörter sind so komplex wie Points, Effort oder Double. Und das aktuelle Passwort lautet jetzt Pencil.
In der nächsten Szene ist die Schule beendet. David macht sich fußläufig auf den Weg nach Hause, als Jennifer neben ihm hält und ihm anbietet, ihn mit dem Moped nach Hause zu fahren. Er nimmt an, aber die beiden kennen sich wohl noch nicht lange, denn sie weiß nicht, wo er wohnt. Unterwegs äußert Jennifer noch Bedenken, dass sie beide jetzt durch Biologie durchfallen und das bedeutet dann wohl auch, dass sie in den Sommerferien vielleicht einen Zusatzkurs belegen müssen, habe ich mir zusammengereimt. David ist aber ganz überzeugt, nein, bei ihm wird das nicht der Fall sein. Bei David zu Hause angekommen, gehen sie in sein Zimmer hoch, seine Eltern sind nicht da und ganz interessant, sein Zimmer ist abgesperrt. Wir sehen, David ist ein Computer-Nerd und das Erste, was er macht, ist seinen Computer hochfahren. Er nutzt eine lapprige 5¼ oder 8 Zoll Diskette und wählt den Schulcomputer an. Auf dem grünen Monitor sehen wir, dass er sich mit dem School District Datanet verbindet und hier nutzt er nun das eben herausgefundene Passwort Pencil. Er gibt seinen Namen ein und seine Noten erscheinen auf dem Bildschirm und jetzt ändert er das F in Biologie in ein C, also eine 3. Und da wird dem Zuschauer klar, David hat sich nach dieser schlechten Note absichtlich patzig verhalten, damit er eben ins Schulsekretariat geschickt werden kann und das aktuelle Passwort herausfinden kann, um seine Note zu ändern. Das bietet er jetzt auch Jennifer an. Auch ihre Noten kommen auf den Bildschirm und er macht auch aus ihrem F ein C. Aber Jennifer hat Bedenken, sie möchte das nicht. Er soll es wieder zurückändern. Sie ist dann irgendwie auch sauer und geht. David allerdings hält sich nicht dran. Er macht aus dem Biologie-F sogar ein A. In der Szene fällt ein Satz, den ich nicht ganz verstanden habe. Denn als Jennifers Noten auf dem Bildschirm erscheinen und David auf die Note in Hauswirtschaft ein D verweist, meint sie, kann man das löschen? Und David antwortet, nein, das geht jetzt nicht mehr. Heißt das, dass Jennifer in diesem Moment die Note durchaus hätte ändern wollen? Dass es aber nicht mehr geht, nach einer gewissen Zeit eine Note zu ändern? Beispielsweise darf man das nur innerhalb der ersten 24 Stunden nach Ersteintragung?
Es stimmt, es ist hier irgendwie ein bisschen unlogisch, dass Jennifer anscheinend ihre alte Hauswirtschaftsnote hätte ändern lassen, aber die frische Biologienote, wo das Ändern noch gehen würde, jetzt David doch nicht erlaubt, das zu ändern, weil sie dafür irgendwie doch zu ehrlich ist. Warum man diese Note anscheinend nur tagesaktuell nochmal ändern kann, ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht werden die Noten irgendwie noch weitergeleitet in einen übergeordneten Rechner und wenn sie da gespeichert sind, kommt David mit seinem Pencil-Passwort da eben nicht mehr ran. Ich habe allerdings, nachdem ich den Film mehrfach gesehen habe, hier auch schon wieder ein Foreshadowing gesehen, dass man sich auf Computer nicht komplett verlassen sollte. Wenn es, wie das bei uns üblich ist, eine Klassenkonferenz vor den Zeugnissen gäbe, dann würde dem Biologielehrer, glaube ich, auffallen, selbst wenn in irgendeinem Computer hier ein A für David für den Biologiekurs steht, weiß der Lehrer doch, dass dieser Schüler absolut keine Ahnung hat, immer nur stört und ständig schlechte Noten schreibt. Also einem Menschen würde diese Diskrepanz auffallen. Die nächste Szene ist jetzt nur kurz. Wir blenden wieder um in diesen unterirdischen Bunker, dieses Raketensilo, wo am Anfang der Test in der ersten Szene stattgefunden hat. Jetzt sind Techniker da, es wird umgebaut, die Sessel werden rausgetragen und es werden irgendwelche Computerinterfaces eingebaut. Man sieht nur irgendwelche blinkenden Lämpchen und offensichtlich werden die Menschen jetzt aus dieser Zentrale verbannt und das Kommando wird dem Computer übergeben. Der Captain, der sich in der Anfangsszene geweigert hat, auf den Knopf zu drücken, schüttelt nur fassungslos den Kopf. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, ob er irgendwelche disziplinarischen Maßnahmen zu erwarten hat, erfahren wir nicht.
Irgendwie war die Szene durchaus etwas melancholisch, schrecklich traurig gemacht. Für mich hat es sich, gerade wenn man sich den Captain anschaut, schon so ein bisschen angefühlt wie ein Abschied. In der nächsten Szene ist es Abend, wir sind bei David zu Hause, er isst mit seinen Eltern zu Abend. Er hat einen Flyer einer Softwarefirma namens ProtoVision und liest den ganz aufmerksam durch. Dort wird ein revolutionäres, noch nie dagewesenes Spiel angekündigt, allerdings erst für Weihnachten. Und was das für ein Spiel sein soll, sagen sie auch nicht wirklich. Aber David ist neugierig. Er geht hoch in sein Zimmer, ruft die Telefonauskunft an und lässt sich Telefonnummern geben. Zuerst fragt er nach der Nummer der Firma ProtoVision in Sunnyville in Kalifornien, unter der sich aber natürlich kein Computer melden wird. Und was David mit dieser Nummer genau vorhat, bleibt in dieser Szene noch offen. Er hält die normale Nummer, die man in allen amerikanischen Filmen kriegt, also 555 und dann eine vierstellige Ziffernfolge. Und dann lässt er sich noch die Vorwahl durchgeben. Was dann kommt, habe ich zuerst nicht ganz verstanden. Was man nämlich kriegt, ist eine zwölfstellige Nummer in vier Dreierblöcken. Aber David startet dann seinen Computer und ein spezielles Programm, ein Scan-Programm. Und dann erfährt man auch, was diese 12-stellige Nummer war. Denn diese 4 Dreierblöcke waren Präfixnummern. Das heißt, sein Programm ruft jetzt mit der Vorvorwahl, wie ich es mal nennen will, 311 und dann diesen 4 Dreierblöcken alle nachfolgenden 4-stelligen Nummern an. Das sind dann insgesamt 40.000 Telefonnummern. Sein Ziel ist, er möchte den Computer von Brutovision an die Strippe bekommen, weil er hofft, dass er in den eindringen kann und dort bestimmt das Spiel finden kann und dann könnte er es spielen vor Weihnachten. Sein Programm arbeitet so, dass es die Nummer anruft und Computer sich mit einem ganz bestimmten Ton melden und das würde sein Programm dann erkennen und die Nummern sich merken. Während das Programm jetzt also loslegt, geht er wieder in die Arcade-Spielhalle, spielt wieder ein Shoot-em-up-Spiel und trifft dort auf Jennifer. Die hatte sich anders überlegt, sie möchte jetzt doch, dass er ihre Note ändert und die beiden fahren wieder zurück zu David. Er erzählt dann, dass er die Note schon geändert hat, dass sie ein A hat, also eine 1. Sie ist nicht sauer, sondern findet das eigentlich sehr gut. Dann erklärt David, was er hier macht und die Telefonrechnung, da hätte er einen Trick für, den er uns hier jetzt aber noch nicht verrät. Dann will er nachschauen, ob sein Computer denn, der noch nicht ganz fertig ist, ob der denn irgendwas gefunden hat und wählt die Nummern an, bei denen sich ein Computer gemeldet hat. Er kriegt eine Bank, er kriegt einen Buchungscomputer einer Fluggesellschaft und aus einer Spiellaune heraus reservieren die beiden einfach einen Flug von Chicago nach Paris, den sie aber in diesem Moment mit Sicherheit nicht vorhaben, jemals anzutreten.
Hier kann man den Film jetzt zeitlich sehr genau einordnen. Der Flug, den sie buchen, findet nämlich statt am 18. August 83 um 8.15 Uhr. Kostet übrigens $1,235. Und warum sie von Chicago und nicht von Seattle aus fliegen, das weiß nur David.
Dann meldet sich bei einer anderen Nummer ein Computer, der sich aber nicht identifiziert. Die anderen beiden sagen immer, wie die Bank hieß, wie die Fluggesellschaft hieß. Hier aber kriegt man nur einen schwarzen Bildschirm und einfach nur das Wort Login. Das macht David neugierig. Er probiert dann ein bisschen rum, Help und Help Login und so weiter, kriegt aber immer nur die Antwort, nicht möglich. Und dann probiert er es, weil es ist ja eine Spielefirma Brutovision und er glaubt, das ist Brutovision, Help Games. Und dann erscheint eine Liste von Spielen. Zuerst sind das so Standardspiele wie Schach, Dame, ein Labyrinthspiel. Dann aber wird es schon recht seltsam. Boden-Luft-Kampf, Kampfführung, biologische Kämpfe und zum Schluss dann globaler thermonuklearer Krieg. David und Jennifer sind jetzt ziemlich erschrocken.
Dieser Gesichtsausdruck von David am Ende der Szene ist für mich ein bisschen rätselhaft. Ja, es sieht am Anfang aus wie, oh mein Gott. Aber man könnte es auch interpretieren als, boah, so ein geiles Spiel, da muss ich unbedingt rankommen. Zumal, wenn man weiß, wie es weitergeht. In der nächsten Szene fahren Jennifer und David nämlich auf Jennifers Moped irgendwo hin. Wir erfahren nicht genau, wo sie hinfahren, aber klar ist, David will mit ein paar Nerd-Kumpels über dieses Spiel reden. Er hat offenbar, was auch immer er auf diesem nicht identifizierten Rechner angezeigt bekommen hat, ausgedruckt. Und das will er jetzt mit irgendwelchen anderen Computer-Nerds besprechen. Er erzählt ihnen, wie er da rangekommen ist, was er genau gemacht hat und dass er glaubt, dass er auf dem Brutovision-Entwicklungsrechner gelandet ist. Aber das zweifeln die Computer-Nerds an. Nee, also das hier klingt nicht nach Spielen oder nach Brutovision, das klingt eindeutig militärisch. Trotzdem beharrt David, er würde da unbedingt gerne mal reingucken. Und die beiden Nerds haben doch da bestimmt Möglichkeiten. Aber der eine erklärt ihm, durch den Haupteingang kommst du da nie rein. Da werden mit Sicherheit 1000 Sicherheitshürden davor aufgebaut sein. Aber vielleicht gibt es ja eine Hintertür. David weiß nicht, wovon er redet. Was ist eine Hintertür? Und der Programmierer erklärt ihm, wenn er ein Programm aufsetzt, dann baut er sich in der Regel eine Hintertür ein für den Fall, dass er irgendwann später nochmal auf dieses Programm zugreifen kann, mit einem einfachen Passwort, das er sich merkt. Und das Geniale an dieser Hintertür ist, dass alle nachträglich installierten Sicherheitsmethoden, die der Anwender, der Käufer da jemals noch vorbauen könnte, die werden durch diese Hintertür umgangen. Um Hintertüren zu knacken, müsste man einfach möglichst viel über den Programmierer rausfinden, der dieses Programm geschrieben hat. Social Engineering, um damit an das einfache Passwort zu kommen. Es ist ja heute noch so, dass Leute gerne mal Passwörter verwenden, die sie sich gut merken können. Und Hacker fangen erstmal an mit Name des ersten Haustieres, Geburtsdatum oder irgendwelchen persönlichen Daten, die einfach mit dem Menschen, der das Passwort verwendet, zu tun haben. David findet es jetzt eine gute Idee, aber wo soll er anfangen? Weil er hat ja keine Ahnung. Er hat dieses Programm aus dem Computer gezogen. Wer soll diesen Code geschrieben haben? Nach wem soll er überhaupt suchen? Aber der andere Computer-Nerd, und das ist der, der von Tonio von der Meden synchronisiert wird, hat dieses Rätsel schon gelöst durch das erste Spiel, was auf dieser Liste steht. Das heißt nämlich Forkens Labyrinth. Wir suchen also höchstwahrscheinlich nach einem Programmierer namens Forken.
In der nächsten Szene, die ist etwas bombastisch mit Musik unterlegt, David rennt quer durch die Stadt, durchstöbert alle Bibliotheken, Stadtbüchereien, Mikrofilme, um eben möglichst viel über Forken herauszufinden. Er findet heraus, der Mann hat an künstlicher Intelligenz geforscht. Es gibt Schlagworte wie Forkens Labyrinth, Armageddon und diese ganzen Begriffe testet David dann, wenn er sich zu Hause wieder an den Computer wendet, als Passwort, klappt aber alles nicht. Bei der ganzen Recherche findet er jedoch heraus, dass Forken verstorben ist.
In der nächsten Szene sehen wir eine joggende Jennifer. Sie rennt zu Davids Haus, wird vom Vater reingelassen und betritt Davids Zimmer im ersten Stock. Und sie findet ihn in einem ziemlich verwahrlosten Zustand vor. Er sitzt nämlich nur auf seinem Bett und hat um sich rum lauter meterlange Endlospapier-Computerausdrucke gestapelt. Er sieht aus, als hätte er seit einer Woche nicht mehr geduscht, hat auch nur eine Hose an und Oberkörper frei. Er hat sich die ganze Woche über so in die Suche nach Forken reingesteigert, dass er wohl auch nicht in der Schule war und Jennifer macht sich jetzt langsam Sorgen um ihn. Jennifer kann auch nicht so wirklich verstehen, was an diesem komischen Spiel jetzt so wahnsinnig faszinierend sein soll, dass David diesen ganzen Aufwand betreibt. Aber er erzählt ihr, was er jetzt bisher alles über Forken rausgefunden hat. Wie gesagt, er war ein Pionier der künstlichen Intelligenz. Er hat Maschinen so programmiert, dass sie Spiele spielen können, Schach oder Dame, und dass sie dabei auch aus ihren Fehlern lernen. Leider kann er jetzt nicht mehr mit Forken Kontakt aufnehmen, was er sehr gerne tun würde, weil er ist ja leider schon vor 10 Jahren gestorben. Tragischerweise hat Stephen Forken seine Frau und seinen Sohn bei einem Verkehrsunfall verloren. Danach ist er schwer krank geworden und seit 10 Jahren ebenfalls nicht mehr am Leben. David hat in irgendeiner Bibliothek sogar ein Video mit einem Nachruf auf ihn aufgetrieben, das er Jennifer jetzt vorspielt. Darin sieht man unter anderem auch den kleinen Sohn. Der ist 4 oder 5 Jahre alt vielleicht und spielt schon Tic-Tac-Toe auf einem Computerbildschirm. Und als er sich dieses Video mit Jennifer zusammen anguckt, kommt David jetzt der Geistesblitz. Moment mal, Sohn. Wie hieß dieser Sohn? Auf irgendwelchen seiner Ausdrucke findet er diesen Datenpunkt auch. Der kleine Sohn hieß Joshua. Er probiert das als Passwort aus und tada, er ist endlich in dem Computer drin. Es passiert was anderes als Access Denied. Der Computer begrüßt ihn nämlich mit Hallo Professor Forken. Der Computer weiß in Anführungszeichen zwar, dass Forken tot ist. Er fragt irgendwie nach, was hat es damit auf sich, dass 1973 ihr Benutzerkonto gelöscht wurde. Aber irgendwie geht weder David noch der Computer da weiter drauf ein.
Das fand ich ganz interessant, dass der Computer Joshua hier also 2 Wissenspunkte hat. Forken ist tot. Ich spreche gerade mit Forken, aber dass das für den Computer völlig egal ist. Er verbindet das nicht und findet raus, irgendwo gibt es hier ein Problem. Die Filmeschreiber waren wohl damals ziemlich tief in der Materie, denn so etwas Ähnliches ist mir auch vor kurzem passiert. Ich habe einfach in einer KI eine Frage gestellt für ein Textverarbeitungsprogramm. Ich wollte einfach eine Seite als Bild exportieren. Und da habe ich halt gefragt, wie geht das? Und da kam an, ja, wählen Sie Datei exportieren PNG-Format. Habe ich in meinem Textverarbeitungsprogramm nachgeguckt, gab es nicht. Also habe ich die Frage etwas umformuliert und habe gefragt, mein Textverarbeitungsprogramm hat kein PNG, wie kann ich ein Bild exportieren? Und dann kam als Antwort, ja, dieses Textverarbeitungsprogramm erlaubt das Exportieren in PNG nicht. Nehmen Sie Format PDF oder sowas. Das heißt, ich hatte hier auch den Fall, dass die KI 2 Dinge wusste. wir exportieren in PNG und wir können nicht in PNG exportieren. Aber diese konträren Informationen, die sich absolut widersprechen, das war ihr völlig egal. Und genau dasselbe passierte hier auch.
Es entwickelt sich jetzt eine Unterhaltung zwischen David und dem Computer, die tatsächlich als Unterhaltung geführt wird. Es gibt nämlich auch noch einen Sprachsynthesizer, der in so einer typischen Computerstimme jetzt mit David spricht, sodass er das, was auf dem Bildschirm an Text ausgegeben wird, nicht unbedingt lesen muss, sondern der Zuschauer das auch vorgelesen kriegt praktisch. Und der Computer fordert Professor Forken jetzt zu einem Spiel auf. David guckt sich die Liste nochmal an und wählt weltweiten thermonuklearen Krieg. Der Computer fragt nochmal nach, wollen Sie nicht vielleicht doch lieber eine gepflegte Partie Schach spielen? Aber nein, David besteht darauf, weltweiter thermonuklearer Krieg. Daraufhin baut sich eine stilisierte Weltkarte auf und David soll wählen, ob er die USA oder die Sowjetunion spielen will. Und er wählt die Russen. Dann sollen die primären Angriffsziele festgelegt werden. Und Jennifer ist jetzt mittlerweile auch Feuer und Flamme und sagt, was wollen wir denn zuerst atomisieren? Ja, wie wäre es mit Las Vegas und als zweites dann gleich Seattle? David ist davon auch überzeugt und gibt diese Ziele in den Computer ein.
Die nächste Szene beginnt mit der Kommandozentrale des Combat Operations Center. Wir sehen wieder die riesigen Bildschirme mit den Weltkarten und plötzlich gibt es Alarm. 8 Raketen scheinen auf die USA zuzufliegen. In der Kommandozentrale bricht Hektik aus. Der General wird heruntergerufen. Man teilt ihm mit, 8 sowjetische Raketen fliegen auf die Westküste zu und der Einschlag wird in etwa 11 Minuten erfolgen. Der General möchte mit dem Präsident sprechen und geht auf DEFCON 3, also Defense Condition. Bomber werden hochgeschickt, die eigenen Raketen werden abschussbereit gemacht. Ungewöhnlich ist, dass sie keine Abschussortung durch den Satelliten erhalten haben, sondern dass die Raketen erst dann auf dem Schirm aufgetaucht sind, als das Radar sie in der Atmosphäre erfasst hat. Dennoch stufen sie die Verlässlichkeit dieser Detektion als sehr hoch ein. Es gibt keine Fehlfunktion irgendwelcher Apparate. Dann blendet es kurz um zu David. Er und Jennifer sitzen vor dem Computer und finden das Spiel total spannend, auch wenn sie nicht so genau wissen, was da eigentlich passiert. Keiner hat eine Ahnung, was Trajektorzielpunkte von Mehrfachsprengköpfen denn überhaupt sein sollen. Aber es gibt auch U-Boote und die wollen sie jetzt auch einsetzen und die Gegnerin versenken. Das Spiel wird allerdings unterbrochen, denn David wird von seinen Eltern runtergerufen, er soll den Müll rausbringen. Er schaltet seinen Computer ab. Wir blenden wieder um in die militärische Kommandozentrale und plötzlich werden dort alle Bildschirme schwarz. Und als die Weltkarten wieder erscheinen, gibt es keine Raketen mehr. Dann rennt ein Informatiker ganz laut schreiend in die Zentrale rein und ruft, es ist alles nur eine Simulation. Die Simulation wurde von außen in das System eingespeist. Man konnte ungefähr den Ort feststellen, das Signal stammt aus Seattle, Washington.
In der nächsten Szene sind wir am nächsten Tag wieder bei David zu Hause. Sein Zeugnis ist per Post gekommen, scheint in Amerika üblich zu sein, fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Aber es ist ordentlich ausgefallen, wahrscheinlich weil David alle seine Noten über den Schulcomputer manipuliert hat. Und seine Eltern sind mächtig stolz auf ihn. In dieser Szene läuft im Hintergrund der Fernseher, es laufen Nachrichten und man hört, gestern wurde das Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es sah für 3 Minuten so aus, als ob ein russischer Angriffskrieg stattfinden würde. Die Eltern sind noch mit dem tollen Zeugnis beschäftigt, haben das alles nicht mitgekriegt, aber David fällt aus allen Wolken, verschwindet schnell in seinem Zimmer und da klingelt in dem Moment das Telefon. Jennifer ist dran. Sie hat auch die Nachrichten gesehen und bringt das natürlich auch mit diesem Spiel von gestern in Verbindung. Sag mal, David, waren wir das? Haben wir hier irgendwie diesen russischen Angriffskrieg beim Militär verursacht? Biden ist ziemlich mulmig und sie kommen überein, dass sie diesen Computer nie wieder anrufen werden. David soll die Nummer wegschmeißen. Sie haben auch Angst, dass das FBI sie jetzt gleich verhaften wird, aber da bisher noch nichts passiert ist, das war ja immerhin gestern dieser Vorfall, ist dann doch noch die Chance da, dass das FBI irgendwie keine Spuren zu ihnen verfolgen kann. sie kommen auf jeden Fall überein, die Füße stillzuhalten und den Vorfall am besten zu vergessen. Nachdem er aufgelegt hat, fängt David jetzt hektisch an, alle Rechercheergebnisse zu Professor Forken zu entsorgen, stopft seine meterlangen Papierausdrucke in die Mülltonne und so weiter. Da klingelt das Telefon wieder. Und diesmal ist aber nicht Jennifer dran, sondern Joshua, der Computer. Er erinnert David daran, dass das Spiel ja noch läuft. Bisher hat keiner das Spiel weltweiter thermonuklearer Krieg gewonnen. David soll doch gefälligst weiterspielen. Außerdem läuft irgendwo ein Countdown, geschätzte verbleibende Spielzeit 52 Stunden. Wie diese Prognose jetzt zustande kommt, ist mir noch nicht ganz klar. Ich schätze mal, das ist eine Simulation, die auf diesem Whopper-Rechner läuft. Auf der Grundlage der momentanen Truppenkonstellation schätzt Joshua das wohl so ein, dass in 52 Stunden die USA irgendwie militärisch die Russen besiegt haben könnten. David realisiert jetzt plötzlich, irgendwas hat er da angestoßen, das wirklich nichts mehr mit Spielen zu tun hat, und panisch reißt er jetzt erstmal das Telefonkabel aus der Wand. David braucht frische Luft, er geht erstmal raus, beziehungsweise kauft sich im Supermarkt eine Getränkedose, und als er aus dem Supermarkt rauskommt, sieht er einen dunklen Van auf sich zufahren. Außerdem kommen aus verschiedenen Richtungen ein paar kräftig gebaute Leute auf ihn zu. Es ist das FBI, es hat doch seine Spur aufgenommen. David wird jetzt erstmal in diesen dunklen Van gezwungen. Er ist verhaftet und wird erstmal in diese militärische Kommandozentrale verfrachtet. Beim ersten Gucken war mir das gar nicht klar, ob das jetzt in räumlicher Nähe stattfindet. Aber jetzt mit ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, dass diese militärische Kommandozentrale wohl in Colorado stationiert ist. Das heißt, um von Seattle dahin zu kommen, ist es nicht mal mit einer kurzen Autofahrt getan. Das FBI wird David da wahrscheinlich hingeflogen haben.
Man verhört ihn wohl im Off. Wir sind aber zuerst bei einer Krisensitzung der Militärs dabei. Der General ist anwesend, ein paar Informatiker, McKittrick, der Leiter der Computerabteilung. Und es geht darum, was man herausgefunden hat. Die Militärs wissen nun also auch von dem geheimen Hintereingang mit dem Passwort Joshua. Sie trauen sich aber nicht, das Passwort zu entfernen, denn sie befürchten, dass das vielleicht Auswirkungen auf die restliche Funktion hat. Ich verstehe das so, dass sie vermuten, wenn jemand so etwas wie einen Hintereingang einprogrammiert hat, vielleicht auch irgendwo geheim eine Routine einprogrammiert hat, die überprüft, ob es den Hintereingang noch gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann schaltet sich vielleicht das ganze System ab. Auf jeden Fall sind alle überzeugt davon, dass David nicht alleine gearbeitet hat. Auch glauben sie seinen Äußerungen nicht, dass der Computer ihn selbst zurückgerufen hat. Man hält David für ein perfektes Opfer der Anwerbung fremder Mächte, denn er sei sehr intelligent, wenig erfolgreich und von seinen Eltern entfremdet. McKittrick will mit David alleine sprechen. Er sucht ihn in seinem aktuellen Gefängnis auf. Er ist in einem medizinischen Behandlungszimmer eingesperrt, hinter einem elektronischen Schloss mit PIN-Code. McKittrick nimmt ihn mit hoch in sein Büro und zeigt ihm unterwegs noch, was David angerichtet hat. Sie sind nämlich im Moment immer noch auf DEFCON 4. Hätten sie nicht gemerkt, dass das Ganze nur eine Simulation gewesen war, eine externe Simulation, dann wären sie jetzt auf DEFCON 1 und das würde den Dritten Weltkrieg bedeuten. Da wird David nochmal ganz anders. Wir erfahren auch, dass McKittrick und Forken früher zusammengearbeitet haben, Forken aber wohl etwas weltfremd gewesen sei. Er hätte die praktischen Anwendungen seiner Forschungen nie sehen wollen oder nie gesehen. Im Büro befragt McKittrick David dann auch. David spricht wieder an, dass der Computer ihn zurückgerufen hat. Aber McKittrick wischt das weg und meint, Maschinen rufen keine Menschen an. Und dann möchte er wissen, mit wem David denn nach Paris fliegen wollte. Wir erinnern uns, in einer der ersten Szenen, als Davids Scan-Programm verschiedene Nummern in Sunnyvale angerufen hat, war auch ein Buchungscomputer einer Fluggesellschaft darunter. Und da haben David und Jennifer ja aus Spaß einfach eine Reservierung für einen Flug nach Paris eingetragen in das Buchungssystem. Und das sehen die Militärs hier jetzt wohl als Bestätigung dafür, dass David einen Komplizen hat und sie wollen wissen, wer das ist. David aber sagt nun nichts mehr, man glaubt ihm ohnehin nichts, er möchte einen Anwalt. Dann klingelt das Telefon und McKittrick wird weggerufen.
Ein neuer Krisenherd ist aufgetaucht. Jemand ist nämlich in das Whopper-System eingedrungen und hat die Raketenabschusscodes ausgelesen. Das ist im Moment noch kein akutes Problem, denn die Atomraketen können erst abgeschossen werden, wenn die Kommandozentrale DEFCON 1 erreicht hat. Vorher werden diese Abschusscodes überhaupt nicht akzeptiert. Und binnen einer Stunde könnten die Codes ausgetauscht werden, was dann wahrscheinlich auch passiert. Trotzdem ist der General mittlerweile sehr beunruhigt. Er weiß nicht, was da im Moment so gerade vorgeht, aber er hat ein Problem damit, dass irgendwann vielleicht im Ernstfall seine Bomber am Boden bleiben könnten, weil hier irgendwie totales Chaos herrscht. Er geht auf jeden Fall jetzt schon mal vorsorglich auf DEFCON 3 und nimmt Kontakt auf mit seinen Truppen. David sitzt währenddessen immer noch in McKittricks Büro, hat aber ein Fenster zu diesem großen Situation Room und sieht jetzt, dass die DEFCON-Ampel, die da prominent an der Wand hängt, plötzlich umspringt auf Stufe 3. McKittrick hat in seinem Büro jetzt natürlich auch ein Terminal und David loggt sich mit dem Joshua-Passwort auf dem Warper-System ein und kriegt jetzt mit, dass das Spiel weltweiter thermonuklearer Krieg immer noch läuft. Der Countdown ist mittlerweile bei 48 Stunden oder sowas angekommen. Und es wird ihm klar, dass Joshua dieses Programm oder Software oder KI oder was immer das sein mag, wird in diesem Film halt so personalisiert, dass immer von Joshua die Rede ist. Plant innerhalb dieser 48 Stunden jetzt irgendwie das Militär dazu zu bringen, auf DEFCON 1 zu kommen und dann mit den ja wohl gerade ausgelesenen Abschusscodes die Atomraketen zu starten. David fragt das Computersystem jetzt, da läuft immer noch dieses Spiel, ist das eine Simulation oder ist das echt? Und Joshua fragt zurück, wo ist denn der Unterschied? Außerdem erhalten wir jetzt noch die Information, dass von Professor Falken eine geheime Adresse in diesem System hinterlegt ist. Unter dem Namen Dr. Robert Hume scheint er irgendwo in Oregon auf einer Insel zu leben. Mit dieser Information kann David jetzt allerdings nichts mehr anfangen. In dem Moment, als ihm klar wird, wo hier möglicherweise noch ein Ausweg ist, dass man auf jeden Fall Professor Falken, wenn der tatsächlich noch leben sollte, kontaktieren müsste, weil der Einzige ist, der dieses außer Kontrolle geratene Experiment, Spiel, wie auch immer, nochmal einfangen könnte. In dem Moment kommen jetzt aber FBI-Leute rein, schleifen David wieder in diesen komischen Sanitätsraum und wollen ihn in einer halben Stunde oder so in die FBI-Zentrale verfrachten. Keiner hört mehr darauf, dass David sagt, ich habe die Lösung, es ist eine Simulation. Joshua spielt immer noch, wir müssen ihn davon überzeugen, dass dieses Spiel abgebrochen werden muss. Der Einzige, der helfen kann, ist Professor Falken. Aber das FBI stellt sich taub. David dringt mit dieser Information nicht durch.
Jetzt kommt meine Lieblingsszene. David ist zurück in seinem Behandlungszimmer, aber er hat einen Plan. Er durchsucht alle Schubladen, zieht sie aus den verschiedenen Schreibtischen heraus, um auch in die darunterliegenden Verschlossenen hereinzukommen und findet schließlich, was er gesucht hat, ein paar Metallklemmen, Kabel und ein Diktiergerät für Arztbefundberichte. Wir wissen ja, es gibt ein elektronisches Schloss und das hat natürlich auch Innentasten und eine Abdeckung, die macht David ab. Dann wird kurz nach außen geblendet. David schlägt Alarm, er muss auf die Toilette. Der Wachmann tippt den Code ein, die Tür geht auf, aber David sagt, er möchte unbedingt mit McKittrick sprechen. Die Sache mit der Toilette war nur eine Ausrede und der Wachmann schließt die Tür wieder. Aber David hat erreicht, was er wollte. Denn er hat das Diktiergerät mit seinen Utensilien innen an bestimmte Kabel dieser Öffnungseinrichtung angeschlossen. Er hat quasi jetzt den Öffnungsimpuls für die Tür aufgenommen. Was man immer hört, sind Piepsgeräusche, aber ich glaube, die spielen hier jetzt keine große Rolle. Ich habe es mir so vorgestellt, dass jede Taste einen ganz eindeutigen Stromimpuls absendet und dieser in einen Speicher übertragen wird und dann überprüft zum Schluss der Computer, ob der Code stimmt. Wenn das Übertragen in den Speicher über ein bestimmtes Kabel, was David herausgefunden hat, stattfindet, dann konnte er da sein Diktiergerät dazwischen schalten und das hat dann die finalen Stromimpulse alle aufgenommen. Und da der Wachmann den Code ja in der korrekten Reihenfolge eingetippt hat, muss David jetzt einfach nur sein Band zurückspulen und von innen dasselbe Signal wieder in den Speicher einprogrammieren. Und dann meint die Tür, da hätte wieder jemand Tasten getippt, diesmal von innen, und geht auf. Das klappt und David ist frei. Das hat mich erinnert an eine Straße, die ich mal gesehen habe. Es ist mehr oder weniger eine Sackgasse mit einem Poller am Ende, aber wenn der Poller eingefahren ist, dann könnte man durchfahren und gewisse Leute haben die Berechtigung, das geht über ein Funksignal, und wenn man diese Frequenz wüsste, könnte man auch hier einfach das Signal aufnehmen, ohne zu wissen, was es bedeutet und wie es genau kodiert ist, und es dann einfach noch einmal senden. Und genau das hat mehr oder weniger David jetzt hier auch gemacht. Bevor er sein Gefängnis allerdings verlässt, manipuliert er noch die Schließanlage, es zischt, es klingt nach Kurzschluss. Und er schleicht sich raus. Der Wachmann ist abgelenkt, denn der flirtet mit der Angestellten im Vorraum. David schleicht sich jetzt durch die Kommandozentrale, muss sich immer wieder verstecken, wenn irgendwelche Leute kommen oder Fahrstühle aufgehen. Schlussendlich landet er in der Lüftungsanlage, krabbelt dort rum und kommt dann am Boden der Kommandozentrale raus, direkt unter einer Treppe. An diesem Tag ist in der Kommandozentrale eine Führung mit Touristen. Die Gruppe ist jetzt gerade am Ende angelangt. David schließt sich ihnen an und kann sich so in den Bus hineinschmuggeln. Die Szenen blenden um, denn es wird nun dramatisch, weil die Militärs haben auch gemerkt, dass die Tür jetzt verschlossen ist, rufen einen Techniker. Sie können die Tür schlussendlich auch aufkriegen, finden raus, dass David weg ist, aber der Bus hat das Gelände schon verlassen und David ist gerettet.
David ist also aus der Kommandozentrale entkommen. Er hat sich einen Holzlaster gesucht und ist damit irgendwo mitten ins Nirgendwo getrennt. Keine Ahnung, auf irgendeinem Rastplatz lässt er sich jetzt absetzen und steuert eine Telefonzelle an. Zunächst möchte er mit Professor Forken telefonisch Kontakt aufnehmen, aber über die Auskunft gibt es an der Adresse, die Joshua ihm ausgespuckt hat, keinen Telefonanschluss, weder auf Stephen Forken noch auf diesen falschen Namen Robert Hume. Daraufhin ruft David Jennifer an und bittet sie, für ihn ein Flugticket zu hinterlegen. Er muss jetzt persönlich nach Oregon auf diese Goose Island, wo anscheinend der geheime Unterschlupf von Professor Forken ist, weil er jetzt anscheinend persönlich mit ihm reden muss. Und Jennifer soll ein Flugticket von Colorado nach Oregon für ihn am Flughafen hinterlegen. Bei diesen Telefonaten wendet David jetzt auch nochmal einen Hacker-Trick an. Er hat nämlich natürlich kein Kleingeld bei sich zum Telefonieren. Aber wie auch schon zu Hause mit seinem Wählmarathon, als er die Telefonnummer von Protovision rausfinden wollte, kennt er auch hier einen Trick. Anscheinend muss man in der Telefonzelle nur die Sprechmuschel des Telefonhörers aufschrauben, dann mit einem Stück Metall irgendwo einen Kurzschluss herstellen. Dann kann man die Sprechmuschel wieder zudrehen und offensichtlich kostenlos telefonieren. Metall hat er jetzt auch keins bei sich, aber das ist in den 80ern kein Problem. Auf dem Parkplatz dieser Raststätte muss er nur 2 Schritte gehen. Da findet er einen weggeworfenen Dosenverschluss von einer Cola-Dose und damit funktioniert dieser Trick. Währenddessen spitzt sich in der Kommandozentrale die Lage immer weiter zu. Mittlerweile haben die Militärs nämlich 22 russische U-Boote auf ihrem Radarschirm, die auf die USA zulaufen. Sie hatten mittlerweile auch Kontakt mit dem Kreml, der bestreitet jegliche militärische Truppenbewegung und ist seinerseits aber auch irgendwie besorgt, dass die Amerikaner hier Truppenbewegungen aufweisen, die Russland als Provokation auffassen muss. Beide Seiten werden offenbar zunehmend nervös und wir kriegen ein Display auf diesem Whopper-Computergehäuse angezeigt, das sagt, verbleibende Spielzeit ungefähr noch 18 Stunden.
In der nächsten Szene verlässt David den Flughafen in Oregon, aber Jennifer ist ebenfalls hingeflogen. Sie will wissen, was jetzt los ist. Die beiden müssen sich beeilen, fahren mit dem Bus zu einer Fähre und setzen über zu Forkens-Humes Adresse. David erzählt, dass er glaubt, dass das alles ein Spiel ist, dass Joshua also versucht, das Spiel in echt zu gewinnen, und Jennifer glaubt ihm schlussendlich. Dann gibt es noch einen romantischen Moment zwischen den beiden. Sie küssen sich und das finde ich hier auch richtig, denn die beiden passen gut zusammen. Und es wäre in dem Film blöde gewesen, wenn die beiden Protagonisten nicht zusammengekommen wären. Sie kommen auf der Insel an. Ein künstlicher Dinosaurier fliegt in der Luft und sie müssen sich ins Gras schmeißen. Das ist wohl Forkens neues Hobby, denn der Mann wohnt auf dieser Insel. Zuerst will er sie wegschicken, aber dann erzählt David, dass sie wegen Joshua kommen und Falcon wird hellhörig. Wieder umgeblendet in der Kommandozentrale wird's dramatischer. Jetzt meldet das Überwachungssystem das Eindringen zweier fremder Flugzeuge in den amerikanischen Luftraum. Der General geht auf DEFCON 2. Allerdings möchte er eine visuelle Bestätigung. Er schickt zwei F-16-Jäger hoch, die überprüfen die Radarortung vom Boden, aber auf 40 Meilen Sicht, da ist nichts. Das macht den General jetzt schon irgendwie stutzig. Im Off erzählen David und Jennifer Falcon jetzt alles und bitten ihn, beim Militär anzurufen und zu erklären, was Sache ist, dass das alles nur ein Spiel ist eines Computers. Falcon reagiert aber anders, wie sie erhofft hatten, denn er zeigt puren Fatalismus. Er spielt ihnen ein kurzes Video der Dinosaurier vor, die mal die Welt beherrscht haben, nun aber ausgestorben sind. Und wenn die Menschheit ausstirbt, weil sie sich selber umbringt, dann wird die Natur wieder von vorne anfangen, denn die Natur weiß, wann es gut ist mit einer beherrschenden Spezies. Falcon erzählt dann noch, dass er zwar dem Computer beibringen konnte, immer bessere Reaktionen auf Reaktionen auf Reaktionen zu zeigen, zu lernen, aber die wichtigste Lektion, die konnte er Joshua nicht beibringen, nämlich die Lektion, dass es irgendwann einfach besser ist, aufzugeben. Er spricht dann das Spiel Tic-Tac-Toe an, fragt, ob Jennifer und David das denn spielen. Und Jennifer meint nein, weil es ist langweilig, weil es kann ja eh keiner gewinnen. Und genau das meinte Falcon mit seiner Aussage, dass diese Lektion Joshua noch fehlt. Das heißt, Joshua wird auf Biegen und Brechen versuchen, diesen thermonuklearen Krieg zu gewinnen. Falcon hat mit seinem Leben mehr oder weniger abgeschlossen. Er meint auch, er hat sich strategisch dort ein Haus gebaut, wo wahrscheinlich die ersten Atomraketen des Gegners einschlagen werden. Das heißt, man ist sehr schnell tot. David hält das Ganze für Schwachsinn. Jennifer meint auch, sie ist 17, sie will nicht sterben. Aber Falcon lässt sich da nicht von überzeugen, meint, er könnte anrufen, ja, da wird man vielleicht ein paar Jahre gewinnen. Aber zum Schluss würde sich die Menschheit doch auf jeden Fall umbringen. Dann gibt es ein Nebelhorn und die letzte Fähre hat die Insel verlassen. Das heißt, die beiden Jugendlichen sind jetzt auf der Insel gestrandet. Falcon bietet ihnen großherzig an, dass sie auf dem Fußboden schlafen könnten, obwohl er, wenn man von außen sieht, ungefähr 30 Zimmer in seiner Wohnung hat. Aber David und Jennifer wollen einfach nur noch raus aus dem Haus. Sie hoffen, dass sie draußen irgendwo ein Boot finden können und dann selbst über den Fluss-See rüberrudern können.
Leider scheint es auf dieser ganzen Insel kein Boot zu geben. Jennifer ist sogar bereit, ja, dann schwimmen wir halt ans andere Ufer. Wie weit kann das schon sein? Maximal 3 Meilen schaffen wir schon. Finde ich jetzt auch ambitioniert, aber ist sowieso keine Option. David kann nämlich nicht schwimmen. Währenddessen spitzt sich die militärische Lage weiter zu. Die russischen Atomboote halten auf die US-Küste zu. Mittlerweile laufen auch Meldungen ein, dass in Ostdeutschland 100.000 Mann zusammengezogen wurden von den Russen. Zu allem Überfluss kommt auch noch die Meldung vom Geheimdienst, die Russen haben eine neue Tarnkappentechnologie erfunden, die das Radarbild eines Bombers 300 Meilen entfernt projiziert, sodass man sich auf die Radarbilder jetzt auch nicht mehr verlassen kann. Die verbleibende Whopper-Spielzeit steht bei knapp 10 Stunden.
Diese Radarbildprojektion hat mich an den Virtuellbildner von Periroden erinnert, was in dem Tarkan-Zyklus, also den 1300- bis 1400er Bänden, recht häufig eingesetzt wurde. Eine Technik, die die energetischen Abstrahlungen eines Raumschiffes kurz nachdem sie die Raumschiffshülle verlassen haben, aufsammelt, bündelt und durch den Hyperraum irgendwo anders ein paar hunderttausend Kilometer entfernt projiziert und dort ein Abbild macht, was sogar noch zehnfach stärker ist. Das heißt, die feindlichen Schiffe würden immer ihr Feuer auf den falschen Punkt konzentrieren. Das gab es wohl hier in den 1980er schon, zumindest laut dieser Meldung. Ob diese Meldung jetzt echt ist oder ob die Meldung jetzt auch von Joshua kommt, ist eine interessante Frage, die kann ich allerdings nicht beantworten.
Zurück auf Falcons Insel sind Jennifer und David jetzt erstmal mit ihrem Latein am Ende. Es kommt noch zu einem weiteren romantischen Moment. Jennifer erzählt, du, es ist komplett verrückt. Eigentlich sollte ich nächste Woche mit meiner Aerobic-Gruppe auch noch im Fernsehen auftreten. Und jetzt schlagen wir uns hier mit dem Dritten Weltkrieg rum. Aber bevor hier jetzt auch Fatalismus einsetzt, taucht plötzlich ein helles Licht auf. Es sieht aus, als würden die Aliens landen. Aber nein, es ist ein Hubschrauber. Und diese Szene habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden. Von David fällt der Satz, dieser Mistkerl, er hat uns reingelegt, bezieht sich möglicherweise darauf, dass Falken offensichtlich einen Hubschrauber besitzt, also jederzeit auch ohne die letzte Fähre von dieser Insel verschwinden kann, auch ohne Boot. Aber jetzt kommt eine Action-Szene, die ich, wie gesagt, nicht so ganz verstanden habe. Es sieht so aus, als ob dieser Hubschrauber David und Jennifer quer über die Insel jagt. Aber schlussendlich landet er doch und Falken sagt, es ist alles in Ordnung, ich helfe euch, steigt ein.
In der nächsten Szene wird jetzt wieder umgeblendet. Wir sind wieder im NORAD-Combat Operations Center. Und die Lage ist noch dramatischer geworden, denn nun gibt es auch eine Abschussortung. Das heißt, die Sowjetunion hat Atomraketen abgeschossen. Der General geht jetzt auf DEFCON 1 und macht die eigenen Raketen scharf. Wopper gibt eine taktische Analyse. Etwa 80% oder sogar noch mehr der eigenen amerikanischen Streitkräfte werden durch diesen Angriff vernichtet. Und als der General fragt, was Wopper denn als Gegenschlag empfiehlt, kommt die Antwort, vollständiger Gegenschlag, alles hoch. Dann ist der General ziemlich genervt, denn für diesen Ratschlag braucht er keine Maschine. Er macht den Berg jetzt dicht, meterdicke Metalltore beginnen sich zuzuziehen, die Ventilationsschächte werden dicht gemacht, das interne Kraftwerk wird hochgefahren. Wir sehen, wie David, Jennifer und Falken mit einem Jeep in halsbrecherischem Tempo durch abgesperrte Militärgeländezäune rasen, die letzte Strecke in den Berg hinein zu Fuß rennen und sie schaffen es gerade noch so in den Berg, bevor das Tor dicht wird und dann gehen sie in die Kommandozentrale.
Falken steht jetzt also auf der Empore im Situation Room, verschafft sich einen Überblick, guckt sich diese ganzen Bildschirme an und sagt dann ganz laut, das ist eine Simulation, das ist alles nicht echt, das ist Joshua, der spielt. Die Militärs sind jetzt erstmal nicht überzeugt natürlich. Falken ist zwar bekannt, er hat ja früher mit McKittrick zusammengearbeitet, aber wir sind hier wirklich in einer Stresssituation und kurz vor dem Abschuss von Atomraketen. Da hört man jetzt nicht auf irgendeinen hergelaufenen Zivilisten. Aber Falken sagt, denk doch mal eine Sekunde nach. Macht das hier irgendwie Sinn? Wir haben die Russen nicht provoziert. Warum sollten die aus heiterem Himmel jetzt plötzlich irgendwelche Atomraketen abschicken? Außerdem wisst ihr doch alle, wie die atomare Abschreckung funktioniert. Wir können die Russen 10-mal komplett atomisieren und die uns auch. Jeder von den beiden Kontrahenten ist sich darüber im Klaren, wenn ich den Krieg anfange, schießen die mit einem Gegenschlag zurück und wir sind am Ende beide tot. Insofern, nichts in der Weltlage hat bisher darauf hingedeutet, dass die Russen uns angreifen könnten. Es macht einfach alles keinen Sinn. Das hier sind simulierte Raketen von Joshua. Das ist alles nur eine Simulation, eine Halluzination. Aller Input, den wir hier haben, kommt von Maschinen. Wir sind keine Maschinen, wir können denken. Okay, was ist jetzt der Plan? Mittlerweile sind über 2000 Atomraketen laut der Daten auf dem Weg nach Amerika. Die Einschläge stehen kurz bevor. Die Kommandozentrale hat den Präsidenten am Rohr, wartet auf den finalen Abschlussbefehl. Aber der General sagt zum Präsidenten, Moment, wir warten noch mal eine Sekunde. Außerdem werden jetzt Telefonverbindungen hergestellt mit den primären Zielen. Also man hat auf den Bildschirmen ja nachverfolgen können, wo die Raketen einschlagen sollen und wann. Es bestehen jetzt, wie gesagt, Telefon- oder Funkverbindungen zu den Militärbasen, wo in 2 Minuten oder was die ersten Raketen einschlagen sollen. Der Countdown läuft ab. Auf dem Bildschirm explodieren überall Einschläge. Offenbar sind die Raketen da angekommen, wo sie vorausberechnet wurden. Aber über die Funkverbindung melden sich die Militärbasen fröhlich. Hier ist nichts passiert, keine Einschläge, uns geht's gut, wir leben noch. Damit ist klar, Falken hatte recht. Alles, was auf den Bildschirmen passiert ist, war wirklich nur eine Simulation. Die Russen haben nie irgendwelche Truppen in Bewegung gesetzt, U-Boote auslaufen lassen, Raketen abgeschossen, sonst was. Es bricht großer Jubel aus, die Bomber werden wieder runtergeholt, die Abschussbefehle widerrufen. Es war tatsächlich alles nur ein großer Witz. Aber stimmt das? Nein. Komischerweise lässt sich der Abschussbefehl nicht widerrufen. McKittrick kommt mit seinem Passwort nicht mehr ins System. Außerdem fängt auf dem großen Zentralmonitor an, ein Code zu rotieren, 10 Ziffern. Und es stellt sich raus, irgendjemand scheint wahllos Abschusscodes an die Silos zu schicken. Joshua scheint die Abschusscodes, die er sich ja in einer vorigen Szene besorgt hat, aber die wurden ja wieder ausgetauscht. Also Joshua weiß die Abschusscodes nicht mehr. Trotzdem hat er es ja mittlerweile geschafft, auf DEFCON 1 zu kommen. Und er ist immer noch der Meinung, um das Spiel thermonuklearer Krieg zu gewinnen, muss ich unsere Atomsprengköpfe abschießen, und zwar physisch und nicht nur in der Simulation. Sobald die Codes erraten sind, was laut Prognose ungefähr 10 Minuten dauern wird oder so, kann Joshua tatsächlich jetzt Atomraketen abfeuern.
Joshua-Whopper akzeptiert keine Nutzereingaben mehr. Es sieht so aus, als ob alle Passwörter gelöscht worden wären. Auch das geheime Passwort, das Hintereingangspasswort Joshua geht nicht mehr. Wir erfahren, dass die Militärs diesen Zugang doch zugemacht haben, obwohl in einer früheren Szene sie ja gemeint haben, das wäre noch zu gefährlich. Aber da haben sie einfach den Code wahrscheinlich genauer analysiert und festgestellt, so ein Überwachungsprogramm, was feststellt, dass es den Hintereingang nicht mehr gibt, das scheint nicht aktiv zu sein. Jetzt ist die Frage, was kann man tun? Wenn eine elektronische Entschärfung nicht geht, dann vielleicht manuell. Aber es sind einfach viel zu viele Sprengköpfe. Man kann die nicht manuell zum Beispiel den Zünder ausschrauben oder so, falls das da überhaupt gehen würde. Die Idee, den Strom abzustellen, damit keine Abschüsse stattfinden können, wäre kontraproduktiv. Denn das ist die letzte Anweisung, die ein Silo ausführen würde. Wenn die Silos nämlich feststellen, dass extern das Stromnetz zusammengebrochen ist, großflächig, dann interpretieren sie das als Zerstörung und schießen dann ihre Rakete erst recht ab. Wir erfahren, dass man insgesamt 10 Abschusscodes braucht und dann kann man Raketen abschießen und die sucht Joshua jetzt. Er schickt wahllos Codes an die Silos und dann passiert etwas, was ich erst nach ein bisschen Überlegen verstanden habe, denn plötzlich arretiert eine Ziffer in einem der Codes und eine Mitarbeiterin sagt, er hat eine Ziffer identifiziert. Es dauert noch etwa 6 Minuten, dann hätte er die Codes. Ich kann mir das nur so erklären, dass, wenn Joshua einen zufälligen Code an ein Silo schickt oder wo auch immer er das gerade hinschickt, kommt dir irgendwann die Rückmeldung, Code nicht akzeptiert. Das dauert eine gewisse Zeit. Wenn jetzt der Zielcomputer im Silo immer die erste Ziffer vergleicht, ob sie stimmt, die zweite Ziffer vergleicht, dann die dritte und bei der ersten falschen Ziffer zurückmeldet, ist nicht richtig, dann würde es ja, wenn die erste Ziffer stimmt, einen Tick länger dauern, wenn die zweite Ziffer die erste ist, die falsch ist. Und wenn man annehmen kann, dass die Signallaufzeit bis zum Silo und zurück konstant ist, dann könnte Joshua aus diesem ganz kleinen Zeitunterschied bei einem Code feststellen, dass er die erste Ziffer jetzt korrekt erraten hat. Auf diese sequentielle Vergleichsart stelle ich mir vor, dass hier im Film die Silos funktionieren, dass also nicht alle Ziffern gleichzeitig überprüft werden. David hat dann eine Idee, denn Joshua spielt ja. Vielleicht sollte man einfach nicht versuchen, die Raketen zu entschärfen, sondern ihn dazu bringen, ein anderes Spiel zu spielen. Der General ist der Meinung, lasst den Jungen ran, schlimmer kann das eh nicht machen. Und sie lassen sich die Liste der Spiele anzeigen, aber Schach wird nicht akzeptiert. Auch sonst wird kein Spiel akzeptiert. Und dann fällt ihnen auf, ein Spiel fehlt. Tic-Tac-Toe, das ist gar nicht auf der Liste. Aber Falken ist überzeugt, das muss in Joshuas Speicher sein. Er kennt dieses Spiel. Dann geben sie Tic-Tac-Toe ein, das wird akzeptiert. Und auf dem Bildschirm, auf dem sonst die Raketeneinschläge zu sehen sind, sieht man dieses 3x3-Kreuz. Sie nehmen an, dass sie jetzt im System sind, aber Raketen entschärfen mit dem Kommando, Raketen entschärfen, so einfach ist es nicht. Das heißt, sie müssen Tic-Tac-Toe spielen. Und Falken hat ja früher auf der Insel schon mal angesprochen, dass das ein besonderes Spiel ist, ohne Sieger. Die Idee ist, Joshua eben nun doch das beizubringen, was Falken damals nicht geschafft hat, dass es Spiele gibt, die sich nicht lohnt zu spielen. Während nun jetzt also dramatisch immer wieder umgeblendet wird zwischen Codes, bei denen mehr Ziffern arretieren, sehen wir auch, dass Joshua gegen sich selbst spielt. Mit Spieleranzahl 0 kann er nämlich auch das. Er setzt ein Kreuz in die Mitte und merkt immer mehr, es gibt keinen Sieger. Er zieht immer mehr Strom an sich, es gibt irgendwann Bildschirme, die explodieren. Und dann sieht man auf den Monitoren Weltkarten, die Sowjetunion schießt Raketen ab, die Amerikaner schießen Raketen ab. Und egal bei welchem Szenario Zum Schluss bleibt immer übrig kein Sieger, weil alle mehr oder weniger komplett zerstört sind. Hier hatte ich jetzt wieder gedacht, dass Joshua und Whopper nicht dasselbe sind, denn ich dachte, Whopper wäre genau dafür da, dass er auf Erstschläge mit den besten Reaktionen antwortet, sodass eben doch schlussendlich einer gewinnt. Denn wenn bei diesen Simulationen immer herauskommt, wir können machen, was wir wollen, wir können nicht gewinnen, ja, dann brauche ich auch keine Maschine, die mir dann irgendwann sagt, wie ich denn antworten soll. Aber Whopper ist vielleicht einfach nur eine Datenbank, die nach irgendwelchen Kriterien sagt, wenn wir so angegriffen werden, müssen wir so antworten, dann haben wir die Maximalmenge an Überlebenden, dass die immer noch verschwindend gering ist, das scheint Whopper nicht einzuordnen. Joshua selbst scheint da aber möglicherweise andere Zielkriterien zu haben, was es bedeutet, ein Spiel zu gewinnen. Er lernt jetzt auf jeden Fall, dass es auch der beste, der einzige gewinnbringende Move sein kann, das Spiel überhaupt nicht zu spielen. Und diese Transferleistung von Tic-Tac-Toe auf den globalen thermonuklearen Krieg, die macht er jetzt. Und als er das verstanden hat, geht das Licht wieder an. Joshua meldet sich mit seiner metallischen Vokoder-Stimme, begrüßt Professor Forken und möchte jetzt Schach spielen. Jetzt sind alle endgültig erleichtert und sie können es auch sein. Und der General geht auf DEFCON 5 und der Film endet mit relativ melancholischer Mundharmonika-Musik.
Kommen wir zu unseren Kategorien. Welche Fragen sind offen geblieben? Also ich finde in der Handlung manches nicht ganz nachvollziehbar, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wenn Atomraketen nur auf DEFCON 1 abgeschossen werden können, nachdem der General festgestellt hat, dass das Ganze ja nur eine Simulation war, sagt er, okay, blasen wir den Angriff ab. Ob das jetzt schon der Befehl war, wir gehen zurück auf DEFCON 5 oder 4 oder was auch immer, ob es das impliziert, explizit ausgesprochen hat, das nicht. Ich meine, in der Szene, bevor dieser rotierende Code, wo Joshua die Abschusscodes rät, eingeblendet wird, im Hintergrund die DEFCON-Ampel wieder auf 5 gesehen zu haben. Damit wäre das Problem ja gelöst gewesen. Auf DEFCON 5 kann Joshua gerne die Abschusscodes raten, er kann die Raketen nicht abfeuern. Möglicherweise ist es allerdings so, dass Joshua in dem Moment, wo er auf DEFCON 1 ist, sämtlichen Input von außen abblockt. McKittrick kommt ja auch nicht mehr in den Computer rein, um den Abschussbefehl zu widerrufen. Wahrscheinlich lässt Joshua dann auch ein Runterstufen auf eine niedrigere DEFCON-Stufe nicht mehr zu. Aber das wurde jetzt nicht explizit erwähnt. Und wie gesagt, ich meine, die Requisiten hätten da irgendwie gepennt, weil im Hintergrund irgendwo die DEFCON-Ampel auf 5 steht. Und eine interessante Frage, was jetzt eigentlich die Lehre aus dem Film ist, in der Filmgeschichte, werden die Silos jetzt wieder zurückgebaut und es werden doch wieder Menschen eingesetzt? Oder werden die Leute sagen, ja, jetzt, wo Joshua gelernt hat, es gibt auch Spiele, die man nicht gewinnen kann, jetzt ist er ja so viel schlauer und zuverlässiger, jetzt können wir uns erst recht auf den Computer verlassen.
Gab es ein Vorbild für den Film? Viele Jahre, nachdem ich Wargames gesehen habe, habe ich mal erfahren, dass es 1983 wirklich einen ähnlich gelagerten Vorfall auf Seite der Sowjetunion gegeben hat. Es gibt dazu zwei interessante Podcasts, die wir in den Shownotes verlinken. Oberleutnant Petrov war der Leiter einer Luftraumüberwachungszentrale in der Nähe von Moskau. Und als er seinen Dienst angetreten hat, kurz nach Mitternacht, gab es plötzlich eine Abschusswarnung auf dem Bildschirm. Ein Satellit hätte festgestellt, dass eine amerikanische Atomrakete auf dem Weg in die Sowjetunion war. Und auch dort war es, wie im Film hier auch, es gab ein militärisches Protokoll, es gab gewissen Zeitdruck, bis man den Gegenschlag befehlen muss, falls es eine echte Abschusswarnung war. Und Petrov hat sich die Frage gestellt, die auch Forken im Film gestellt hat, macht das denn Sinn? Warum sollen die Amerikaner eine einzige Atomrakete auf die Sowjetunion schicken? Es wurde dann gewartet, bis die Rakete rein rechnerisch im Bereich des Landradars war. Aber das Landradar konnte, wie auch hier im Film ja, die Flugzeuge, die Barringer hochgeschickt hat, die haben ja auch keine eindringenden Flugzeuge gesehen. Und auch das Landradar damals 83 in der Sowjetunion konnte keine Rakete feststellen. Es war also ein Fehlalarm. Aber kurze Zeit später gab es nochmal 4 Abschusswarnungen. Und Petrov hat sich dieselbe Frage gestellt. Eine Rakete, vier Raketen, das macht auch keinen Sinn. Und auch hier hat er die Empfehlung nicht weitergegeben, dass es eine echte Abschusswarnung war. Man hat gewartet und die Raketen konnten nicht bestätigt werden. Es hat sich dann viele Jahre später, erst in den 90ern, als das publik wurde, herausgestellt, wo das Problem lag. Denn der Satellit, der hat nicht festgestellt, dass eine Rakete gestartet ist. Es gab zwar auch damals schon Kameras im All, aber die Bilder von den amerikanischen Abschussbasen, die der Sowjetunion vorgelegen haben, waren inconclusive. Man hat also nicht wirklich gesehen, dass da eine Rakete startet, sondern das Frühwarnsystem hat sich auf einen Surrogatparameter verlassen. Wenn eine Rakete startet, gibt es ja einen Kondensstreifen. Das gibt einen extremen Kontrastunterschied zum Rest des Himmels. Und diesen starken Kontrastunterschied, den kann man detektieren. Und das hat das Frühwarnsystem gemacht. Dummerweise gibt es aber auch andere Möglichkeiten, dass man einen so starken Kontrastunterschied kriegt. Und eine, an die niemand gedacht hat, war jetzt just in dem 1983er Inzident der Fall. Sonne, Erde und Satellit standen in so einer seltenen Konstellation, dass sich das Sonnenlicht in den hohen Wolken reflektiert hat. Und das hat dann für den Satellit ausgesehen, als ob das ein Kondensstreifen einer Rakete wäre. Allerdings kann dieses Jahr nicht das Vorbild für Wargames gewesen sein, weil es ja erst in den 90ern rauskam. Es gibt aber noch einen zweiten Vorfall, der war 4 Jahre früher, 1979. Da spielt auch das NORAD eine Rolle, denn plötzlich waren auf dem Bildschirm des Commodore Rechenzentrum 250 und dann später über 2000 Atomsprengköpfe, die angeblich von der Sowjetunion auf Amerika geschossen worden sind, zu sehen. Es stellte sich dann raus, wann, konnte ich leider nicht rausfinden. Ich habe nur gesehen, dass es auch nach 2000 noch Dokumente gab, die entklassifiziert worden sind. Also man hat wohl auch in den 80ern damals noch nicht alles über den Vorfall gewusst. Es stellte sich raus, es war eine versehentlich in das operierende System eingespeiste Simulation. Das muss ich jetzt so stehen lassen, weil ich habe nicht rausgefunden, was da jetzt das Versehen war. Es war die Rede von einem Tonbandgerät. Aber das passt schon ziemlich genau auf Wargames, eine Simulation. Und man dachte, dass das, was man auf dem Bildschirm sieht, der Realität entspricht. Vielleicht war das ein Vorbild. Auf der anderen Seite haben wir in einem Geschichtspodcast auch mal den schönen Satz gehört, manche Dinge liegen einfach in der Luft. Dort in dem Podcast ging es um Erfindungen. Ich glaube, es ging um die Dampfmaschine oder um Schallplatte. Und manche Dinge sind einfach so prägnant im Moment gerade in der Luft, dass, wenn es der eine nicht publiziert hätte, hätte es ein anderer zwei Monate später gemacht. Und wir befanden uns hier, Wargames, Anfang der 1980er, Hochphase des Kalten Krieges. Die Amerikaner haben darüber nachgedacht, satellitengestützte Abwehrsysteme mit Laserstrahlen ins All zu schießen. Das heißt, es war in der Bevölkerung und generell in jedermanns Kopf drin, dass es hier ein Problem gibt mit Kaltem Krieg. Und Anfang der 80er war ja auch noch eine Anfangsphase von Computerisierung. Die Rechner gingen ja dann, ZX81, der C64, kamen so langsam auf in die normalen Haushalte. Das heißt, es war völlig klar, dass irgendwann auch die ganzen militärischen Dinge immer computerisierter werden würden. Insofern könnte es natürlich auch sein, dass das jetzt einfach ein zeitlicher Zufall war, dass in der Zeit es einfach in der Luft lag, dass es irgendwann mal ein Problem damit gibt, wenn man sich auf Maschinen verlässt. Ich fand den Film Wargames hier auch ein schönes Beispiel für den Unterschied zwischen wir detektieren ein Ereignis und wir nutzen einen Surrogatparameter. Denn eigentlich müssten wir ein Bild haben, wo wir eine startende Rakete sehen und dann wissen wir, okay, die ist jetzt wirklich abgeschossen worden. Aber bei den Ereignissen gibt es halt immer nur Darstellungen auf dem Bildschirm, die alle wahrscheinlich auch noch hochverarbeitet sind. Da, glaube ich, sind wir heute, wo wir mit Sicherheit nicht weniger Technik haben. Ich weiß nicht, wie das in den Silos aussieht. Aber da sind wir heute, glaube ich, besser. Denn wir haben heute unglaublich viel bessere Kameras. Und ich glaube, dass man aus dem All mit Sicherheit sehr hochauflösende Fotos von allen möglichen Punkten der Erde machen kann. Man denkt dann zum Beispiel nur an Google Street View. Und dann hätte man einen echten Parameter. Dann würde man, wenn man die Fotos alle 2 Minuten macht oder so, sehen, da ist irgendwo eine Rakete und die ist wirklich abgeschossen worden. Und wir müssen uns nicht auf irgendeinen anderen nachberechnenden Parameter verlassen. Und da könnte man dann ja sogar eventuell eine KI einsetzen, die dann sagt, hier ist wirklich eine Rakete abgeschossen worden. Dann soll sie mir halt einfach das Bild zeigen. Und dann können die Menschen drauf gucken und sagen, ja, das war wirklich was. Ich glaube, da sind wir heutzutage weiter.
2008 gab es ja dann den Film Wargames 2, Dead Code war der Untertitel. Im Grunde ist die Handlung ähnlich. Wir haben wieder zwei jugendliche Hauptdarsteller. Das sind einmal Will, ein Computerspiele-Nerd, und Annie, Mitglied der Schach-AG. Und als weiteren sozusagen Hauptdarsteller wieder ein Computerprogramm, nämlich den Nachfolger von Joshua. Der nennt sich jetzt Ripley und ist spezialisiert auf die Lokalisierung und Abwehr von Terroristen. Dazu betreibt Ripley eine Computerspiele-Seite im Internet. Da werden Ballerspiele angeboten, in denen es darum geht, mithilfe von biologischen und chemischen Waffen möglichst viele Leute umzubringen. Es gibt da jetzt praktisch so eine Fangschaltung, dass nämlich jeder, der Level 5 von diesem Spiel namens Dead Code erreicht, potenziell als gefährlich eingestuft wird, weil er offensichtlich militärische Fähigkeiten hat, die, wenn sie in echt angewendet würden, eben für Terroristen interessant wären. Und interessanterweise kann Ripley nicht nur Terroristen identifizieren, sondern offenbar auch selbstständig ausschalten. Unser Hauptdarsteller Will kommt über irgendwelche dubiosen Kanäle auf diese Website, probiert das Spiel aus und erreicht auf Anhieb Level 5, wird also von Ripley jetzt erstmal als verdächtiger Kandidat eingestuft. Dann gibt es auch noch weitere Verdachtsmomente, die Ripley da einbezieht. Das ist so ähnlich wie in unserem Wargames-Film jetzt die Flugbuchung, die David mit Jennifer hier in diesen Computer einspeist. Etwas, was nie ernst gemeint war, aber am Ende vom FBI halt gegen ihn gedreht wird. Will ist nämlich hilfsbereit und hat seinem Nachbarn beim Online-Banking geholfen. Blöderweise ist der Nachbar Syrer und damit konstruiert Ripley jetzt Verbindungen über Geldflüsse aus syrischen Terrorzellen zu Will. Des Weiteren arbeitet seine Mutter in einer Biotechnologiefirma, die neue Desinfektionsmittel herstellt. Und irgendwie scheint die Mutter zu Hause in ihrer Küche mit neuen Rezepturen zu experimentieren, hat unter der Spüle einen ganzen Schrank voll irgendwelche Fläschchen mit irgendwelchen neuen Rezepturen. Und diese Chemikalien wären im Grunde eigentlich auch geeignet, um chemische Bomben herzustellen. Das ist natürlich für Ripley ein weiterer Verdachtsmoment. Die Analogie zu dieser DEFCON-Ampel aus dem ersten Teil ist hier im zweiten Teil jetzt ein Dekontaminierungsprogramm. Ripley ist der Meinung, dass Will eine chemische Bombe plant. Und um das einzudämmen, wird jetzt irgendwie ein Countdown gestartet mit einem Dekontaminierungsprogramm. Was genau da geplant ist, wird nie so genau gesagt. Ich stelle mir das vor als irgendwie eine Thermitbombe, die dann auf das Zentrum der Freisetzung dieser chemischen Bombe geworfen wird. Es wird jedenfalls damit gerechnet, dass zumindest Teile von Philadelphia, wo das Ganze spielt, auf jeden Fall atomisiert werden, so ungefähr. Will gerät jetzt, wie gesagt, ins Visier von Ripley, wird irgendwie während einer Schulausflugsreise nach Kanada auch per Videoüberwachung irgendwie die ganze Zeit verfolgt. Und irgendwann taucht Professor Forken auf, der existiert nämlich immer noch. Er hat zwar mittlerweile aus Protest gegen den Nachfolger Ripley ein zweites Mal seinen Tod vorgetäuscht, aber ist nicht tot zu kriegen und lebt immer noch. Und er sieht jetzt die einzige Möglichkeit, Ripley auszuschalten, darin Joshua zu reaktivieren. Diesen Computer hat er nämlich außer Landes geschafft. Und in den letzten 20 Jahren hat dieses monströse Computergehäuse, wo Whopper draufsteht, also das scheint die Hardware zu sein, auf der das Programm Joshua immer noch läuft. Dieser Computer steht jedenfalls irgendwo im kanadischen Outback und steuert ein Wasserkraftwerk. Irgendwie gelingt es, Professor Forken jetzt also Joshua auf Ripley loszulassen. Im ersten Moment sieht es so aus, als ob Joshua gewonnen hätte. Dieses Dekontaminierungsprogramms-Countdown-Ding stoppt auf jeden Fall. Aber das ist jetzt wieder eine Parallele zum ersten Teil von Wargames. Es ist mitnichten jetzt vorbei. Denn Ripley hat das Eindringen der Joshua-Software in ihren Code bemerkt. klassifiziert das als Virus und leitet die Selbstzerstörungssequenz ein. Da das aber in ihrem Code gar nicht festgelegt ist, dass sie irgendwas da selber löschen könnte, muss das Ganze physisch passieren. Ripley kann also jetzt eine Drohne starten mit dem Ziel Philadelphia, wo das Rechenzentrum ist, wo Ripley stationiert ist. In diesem dramatischen Moment hat Annie, die ja in der Schach-AG ist, eine geniale Idee. Sie erzählt nämlich irgendwas von Selbstmordschach. Das ist wohl eine Variante, in der man den Gegner irgendwie zwingen muss, einen selbst schachmatt zu setzen, sodass man gewinnt, wenn man verliert. Wie das Ganze jetzt am Ende kumuliert, habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall scheinen Ripley und Joshua jetzt miteinander russisch Roulette zu spielen, indem sie irgendwie Atomraketen random ansteuern und überprüfen, ob die gerade abschussbereit sind oder nicht. Und nachdem irgendwie 2 oder 3 Raketen angewählt wurden, die nicht abschussbereit waren, hat Ripley dann anscheinend so wie Joshua den erwünschten Schluss gezogen, dass es Spiele gibt, die man nicht gewinnen kann, beziehungsweise dass bei dem Spiel, das Joshua und Ripley gerade spielen, offensichtlich der gewinnt, der verliert und somit der einzig gewinnbringende Zug ist, das Spiel gar nicht erst anzufangen. Der zentrale Satz, der ja auch im ersten Film dazu führt, dass die Katastrophe gerade noch abgewendet werden kann. Das ist übrigens nicht das einzige Zitat aus dem ersten Film. Als Will zum ersten Mal auf dieser Computerspiele-Seite landet, geht er nämlich auch die Liste der Spiele durch. Unter anderem gibt es da auch weltweiten thermonuklearen Krieg. Das klickt er kurz an, aber denkt sich, ach nee, lieber doch nicht, und klickt dann weiter zu Dead Code und spielt da eben sich in Level 5. Außerdem recycelt Will auch noch diesen Telefontrick. Er ist auch irgendwann in einer Telefonzelle, hat kein Kleingeld und schließt irgendwie da was in der Sprechmuschel des Telefonhörers kurz, sodass er dann praktisch kostenlos telefonieren kann.
Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber was du da erzählt hast mit 2 KIs, die gegeneinander kämpfen, das erinnert mich an eine Fernsehserie, Person of Interest. Da gibt es ja auch zuerst eine KI, die alle Verkehrsüberwachungsbilder hat und so quasi, ich glaube, es geht darum, dass man Verbrecher jagen will. Und zum Schluss gibt es noch eine zweite KI, die ist sogar noch evoluierter und die drängt dann die erste KI aus dem System raus und die müssen dann auch gegeneinander kämpfen. Also das scheint ein Thema zu sein, was in Filmen, Serien durchaus nicht selten dann benutzt wird. Aber kommen wir nun zum Fazit. Mein Fazit ist recht einfach. Ich finde den Film klasse, ist für mich perfekt. Ich habe nichts dran rumzukritisieren. Ich finde, er ist super aufgebaut. Wir haben einen schönen Spannungsanstieg. Am Anfang denken die beiden, David und Jennifer, es ist ein lustiges Spiel und wir machen mal die Trajektorien, auch wenn wir nicht wissen, was das ist, aber klingt cool. Und zum Schluss sind wir dann in der Zentrale. Aber obwohl man denkt, jetzt hat man es geschafft, indem man rausgefunden hat, dass es überhaupt gar keinen Angriff gibt, gibt es noch diesen Twist damit, dass Joshua das Spiel immer noch weiterspielt und man dann quasi noch eine zweite Katastrophe abwenden muss. Es gibt die klasse Szene im NORAD, als David eingesperrt ist mit seinem Diktiergerät. Die gefällt mir immer wieder gut. Der Film hat Nostalgie. Insofern, ich kann nur sagen, Daumen hoch, schaut ihn euch an.
Mein Fazit. Ich kenne den Film nicht aus den 80ern. Ich denke, ich habe ihn erst gesehen, nachdem du ihn mir als deinen Lieblingsfilm empfohlen hast. Und ich kann durchaus auch noch eine Empfehlung aussprechen. Ich finde ihn nach wie vor spannend. Man kann ihn sich immer noch gut angucken. Er hat eine klare Aussage. Und wenn man ihn einfach nur so anguckt, finde ich ihn auch gut aufgebaut mit der Lektion, die Joshua am Ende lernt. Und damit wird dann praktisch der Weltuntergang im letzten Moment noch verhindert. Wenn man ein bisschen näher drauf guckt, sind mir ein paar Sachen nicht so ganz klar, aber das hat wie immer mit dem Podcast zu tun. Wenn man sich länger damit beschäftigt und alles genau hinterfragt, kommt man öfters mal auf ein paar Sachen, die nicht so ganz einleuchten. Aber es tut dem Film keinen Abbruch. Wie gesagt, wenn man ihn sich einfach so einmal anschaut, macht das alles total Sinn. Mich hat es auch noch ein bisschen an meinen Lieblingsfilm erinnert. Das ist Jagd auf Roter Oktober. Der spielt ein bisschen später, 1990. Spielt immer noch mit dem Thema Kalter Krieg und Konfrontation Russland-USA. Und da geht es auch darum, dass Menschen sich halt anders verhalten als Computer und manchmal der Mensch halt doch noch einen Vorteil dabei hat, dass er auch mal unerwartete oder vielleicht auf den ersten Blick unlogische Dinge tut. Das war nämlich hier in Wargames 2 auch so. In der Schach-AG wird irgendwann mal erklärt, wie hat Weltmeister Kasparov Deep Blue damals geschlagen? Ja, indem er einen unlogischen Zug gemacht hat, mit dem der Computer einfach verwirrt wurde. Und so geht es bei Jagd auf Roter Oktober auch. Da wird nämlich in einem U-Boot ein Torpedo abgeschossen und der Kapitän, auf den der Torpedo gerichtet ist, fährt einfach stur auf diesen Torpedo zu, was erstmal natürlich ein unlogischer Move ist. Aber er weiß, dieser Torpedo hat eine Sicherheitsstrecke. Der explodiert erst, wenn er eine gewisse Entfernung von seinem abschießenden U-Boot erreicht hat. Und indem er diese Strecke verkürzt, ist der Torpedo an dem angegriffenen U-Boot vorbei, bevor er explodiert. Das ist ein unerwarteter Move, den der Computer oder der Torpedo in dem Fall nicht vorhergesehen hat. Und damit hat der Mensch in dem Moment wieder gewonnen. Und ich glaube, das ist die Lektion, die man daraus lernen sollte. Die KI kann heutzutage viele Sachen wahrscheinlich auch besser als der Mensch, aber extrem weitreichende Entscheidungen sollte in meinen Augen wirklich immer noch der Mensch fällen, der, wie es auch in Wargames immer wieder gesagt wird, drüber nachdenken kann und eine Plausibilitätsprüfung vorher macht. Macht das Sinn, dass die Russen jetzt gerade mit einer Atomrakete schießen? Und das finde ich für mich die wichtigste Aussage des Films. Und die ist heutzutage meines Erachtens noch genauso gültig wie auch in den 80ern.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat starten wir wieder mit einem Dreierblock. Diesmal geht es um das Thema Ihre Wetten. Wir besprechen ein Hörspiel aus der Reihe Die drei Fragezeichen. Kenner der Serie werden wissen, worum es geht. Bis in 4 Wochen.